Herzlich willkommen euch und Ihnen allen hier in der Heiligkreuzkirche. Schön, dass ihr hierher gekommen seid bei fast 40 Grad draußen. Wunderbar. Gut, dass ihr euch frische Luft zufächert. Und genauso herzlich willkommen allen, die heute digital dabei sind, mit uns Gottesdienst feiern am Laptop, am Handy, vielleicht alleine zu Hause oder gemeinsam mit anderen. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch jetzt einmal einander kurz vorstellen im digitalen Chat. Schreibt gerne, von wo aus ihr gerade teilnehmt, in den Chat. Den findet ihr ganz unten in eurer Ansicht unter mehr Hinweise, dazu auch noch im Chat. And for the English speakers, just a very warm welcome. Welcome to all of you who are joining us tonight for this service. If you like, you can briefly introduce yourself now. If you are in the Zoom meeting, feel free to write in the chat where you are joining us from. And if you want to have a translation, you can switch between German and English in the Zoom meeting, and you find the introductions for that in the chat. Als Durchführende heute Abend sind wir ein großes Team. Meine Kollegin Pfarrerin Lioba Dietz und ich, Pfarrerin Christina Biere, und unsere Gäste. Das ist Bischof Barber aus den USA und Pfarrerin Josephine Furian. Jakob Sawicki begleitet uns am Klavier und viele, viele Menschen sind an den Abläufen beteiligt, an den Kameras, an der Tontechnik. Vielen Dank dafür schon jetzt. Damit wir diesen Gottesdienst mit euch allen teilen können, wird er eben mit Kameras aufgenommen. Das haben wir am Ausgang ja geschrieben. Ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden. Wir sind also heute Abend eine große Gemeinde, 500 bis 600 Menschen digital und wir hier in der Kirche. Wir sind verbunden trotzdem durch Gebet, Musik und durch Gottes Wort. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, wir sind verbunden über viele Orte hinweg. Hier in der Kirche und an den anderen Orten, wo wir jetzt zusammen feiern. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens. Im Namen Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung und im Namen der Kraft, die uns belebt und beseelt, der Heiligen Geistkraft. Amen.
Heute Abend sind wir zusammengekommen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was es heißt, in dieser Zeit Kirche zu sein. Wenn wir vom Autoritären sprechen, meinen wir nicht nur einzelne politische Positionen. Gemeint ist eine Haltung, die Vielfalt als Bedrohung sieht, Macht konzentriert, Widerspruch abwertet und die Grenzen des Sagbaren Schritt für Schritt verschiebt. Oft auf Kosten der Minderheiten und auf Kosten von demokratischer Freiheit für uns alle. Was dagegen hilft, auch in den Unsicherheiten und Umbrüchen dieser Zeit, darum wird überall viel gerungen. Aber deutlich ist jetzt schon, es ist wichtig, soziale Gerechtigkeit zu stärken und zugleich deutlich und hörbar zu widersprechen, wenn autoritäre Positionen Raum greifen. Auch die Kirchen bewegen sich ja immer wieder zwischen diakonischem Engagement und auch öffentlichen Stellungnahmen. Aber wir fragen, reicht das? Reicht uns das? Wissen wir eigentlich ganz klar genug, in welcher Gesellschaft wir gemeinsam leben wollen? Und wissen wir, was wir aus christlicher Perspektive an unserer Demokratie verteidigen? Sind wir als Kirchen mutig genug, gegen das Autoritäre Stellung zu beziehen? Ich sagte es zu Beginn schon, zu dieser Frage haben wir zwei Gäste eingeladen und werden also diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. So verbinden wir heute Abend internationale Erfahrungen mit der Situation in Deutschland. Und wir stellen gemeinsam die Frage, was es heißt, dem Autoritären zu widerstehen.
Ja, und zu Beginn, wenn wir uns dieser Frage stellen, ist es gut, uns auch auszurichten auf Gott, uns hinzuwenden zu Gott und zu beten. Und so lasst uns beten. Lebendiger Gott, wir sind heute Abend hier, so wie wir sind. Du hast uns ins Leben geschickt und wirst uns eines Tages wieder auffangen und begleitest uns im Leben. Wir sind heute hier mit unserem Körper, mit unserem Geist und mit unserer Seele. Und wir bringen dir, was uns bewegt. Wir bringen dir die Hitze. Viele von uns ächzen darunter und deine Kreatur. Und viele von uns machen sich Sorgen, dass es noch schlimmer wird mit der Klimakrise. Wir bringen dir auch unsere Sorgen um das politische Klima, um den steigenden Rechtsradikalismus und Autoritarismus. Und wir sind hier auch mit dem Mitgefühl für die Menschen des Erdbebens in Venezuela. So sind wir da. Und wir sind auch hier mit unserer Liebe zum Leben, mit unserer zarten Seite, mit unserer Verletzlichkeit. Und wir bitten dich, segne du uns. Segne du uns, dass wir uns öffnen, für uns selbst und für unsere Nächsten. Segne du unser Hören und Denken und Singen und Sprechen. Amen. Sonne der Gerechtigkeit, geh auf zu dieser Zeit. Lasst uns nun dieses Lied gemeinsam singen. Jetzt kommt gleich die Predigt von Bischof William Barber. Er ist Professor und Direktor am Center for Public Theology and Public Policy an der Yale-Universität. Und das ist besonders, er ist auch Bürgerrechtsaktivist. Viele Jahre lang war er im Leitungskomitee der National Association for the Advancement of Colored People, der Nationalen Gesellschaft zur Förderung von People of Color. Und er initiierte eine neue Poor People's Campaign, also eine landesweite Kampagne für arme Menschen und gegen Armut und Rassismus. Und er hat das getan und hat sich dabei auch inspirieren lassen von Martin Luther King, der auch schon mal eine Poor People's Campaign begründet hat. Dear Bishop Barber, we are very grateful and honored to have you here tonight. And it's great that you're here. The pulpit is yours.
Verehrter Bischof Barber, wir sind sehr froh, dass Sie hier sind, sehr geehrt. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, an die Kanzel zu treten.
Okay, yeah, of course. Das ist jetzt ein Live-Gottesdienst, wie ihr seht, und Della Owens Barber wird vorher noch ein Gebet machen für die Predigt und für uns. Please.
Pray with me. O gracious Father, with a heart of thanksgiving.
O guter Vater, wir loben dich und huldigen dir für deine Fürsorge, für den Beistand, den du uns jederzeit gewährst in Zeiten der Unterdrückung, des Leids und der Not. Wir bitten dich darum, dass du für die gesamte Menschheit insgesamt da bist, dass du uns aufnimmst in deinem Reich und dass du und mit uns allen teilst. Bitte schütze unsere Wege und halte uns auf dem richtigen Weg, halte uns fest verankert in deiner Liebe, in dieser Zeit, in der die Prophetgier keine Grenzen kennt. Gib uns die Kraft, auch stark aufzutreten gegen Ungerechtigkeiten, und lass uns die Kraft finden, tatsächlich Helden und Aktivisten deiner Botschaft zu werden. Gib uns den Mut, dass wir an die Allmacht deines Reichs glauben, dass wir für dich dieses alles umsetzen können und mit unserem Lebenswerk dir wiederum den Dank erweisen können, weil du uns gnädig unterstützt. Wir beten darum. Amen.
To all who have gathered in this place,
an all jene, die hier zusammengekommen sind, sowohl hier vor Ort als auch diejenigen, die online dabei sind, möchte ich einen Willkommensgruß aussprechen. Wir hören und vernehmen das Wort Gottes, das Wort Jesus Christus auf die unterschiedlichste Art und Weise, an den unterschiedlichsten Orten, über die unterschiedlichsten Kanäle. Und es ist mir eine große Ehre, hier für ihn zu sprechen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr dankbar für diesen Kontakt, den wir auch über die sozialen Medien hergestellt haben. Ich danke auch meiner Frau, die gerade das Bericht hier, das Gebet hier gesprochen hat. Und ich freue mich über alle Teilnehmenden, Pfarrerinnen und Seelsorger, die hier vertreten sind, auch aus den Vereinigten Staaten gibt es viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die am Bonhoeffer Haus studieren. Und wir danken hier Gott in unser aller Namen. Amen. Heute möchte ich mit meiner Predigt auch erinnern an den Bischof der Weltkirche. Und da gibt es Jeremia 22, was ich zitieren möchte, und Lukas Kapitel 4, 18 und 19. Das sind Texte, in denen Gott eine Anweisung gegeben hat. Zunächst forderte er Jeremia auf, im Wesentlichen den Königspalast aufzusuchen und ein Machtwort zu sprechen. Und Jesus hat dann nach 30-jähriger Vorbereitung in seiner ersten Predigt davon gesprochen, dass der Geist Gottes in ihm ist und hat an moralisch-ethische Grundwerte erinnert. Und heute bin ich hier an einem Ort, an dem ich noch nie gewesen bin, aber mein Geist vermittelt mir, dass ich hier schon mal gewesen bin. Und hier möchte ich die Frage stellen, ob wir Zeugnis ablegen wollen, ob wir Zeugen werden wollen. Bitte begleitet mich in das Jahr 609 vor Christus. Ich möchte euch bitten, ganz genau hinzuschauen, euch ganz genau Jerusalem zu seiner Zeit anzuschauen. Da sitzt König Joachim auf einem wackeligen Marionettenthron und Angst wurde als Waffe zu dieser Zeit eingesetzt. In den täglichen Nachrichten hört man von Kriegsgerüchten. Es geht um wirtschaftliche Angst und soziale Unruhen. Und was tut nun dieser Führer der Nation mitten in einer schweren nationalen Krise? Statt dass er das soziale Sicherheitsnetz stärkt und statt dass er die Schwachen schützt, statt dass er den Hungrigen Nahrung gibt, beschließt Joachim, ein gewaltiges Denkmal für sein eigenes Selbst zu errichten. Dazu sagt Jeremia in Kapitel 22 in den Versen 13 und 14, nachdem Gott ihn ja entsandt hatte, wehe dem, der sein Haus mit Unrecht baut und seine Obergemächer mit Ungerechtigkeit, der seinen Nichts umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Und der sagt, ich will mir ein geräumiges Haus und weite Obergemächer bauen und sich Fenster machen lässt und es mit Zedern täfelt und mit roter Farbe anstreicht. Das heißt, der Führer dieser Nation kümmert sich nicht um sein Volk, sondern baut sich einen Palast. Und hier wird nun der Prophet aufgefordert zu sprechen. Und der hebräische Text beginnt mit einem vernichtenden Ausruf. Denn der Prophet Jeremia sagt nicht Entschuldigung. Er sagt auch nicht, naja, übrigens. Er übt auch keine höfliche Kritik, sondern er sagt wörtlich durch Gott diesem König, wow.
Now in English, that's how we translate.
Das ist die Übersetzung ins Englische. Das Original hebräische Wort hoi, H-O-Y, ist aber nicht eine höfliche Warnung, die ins Deutsche mit wehe übersetzt wird. Das ist eigentlich auch politisch völlig inkorrekt. Das ist nämlich ein Klagelaut.
It is the literal sound,
ein Trauerruf.
In ancient Near Eastern people, when
das
they made
ist
this sound,
der Laut, den Menschen im alten Orient von sich gaben, wenn sie über einen Toten weinten. Noch bevor dieser Verstorbene überhaupt beerdigt wurde. Und als dieser Prophet vor den Palasttoren steht und ruft, verkündet er damit, dass das Reich des Königs in den Augen des allmächtigen Gottes bereits tot ist. Er kündigt quasi die Beerdigung eines noch lebendigen Tyrannen an. Denn er sagt, wenn man Macht hat, wie kann man sie dann dazu nutzen, sein eigenes Ego zu feiern, statt sich um die Schwachen und die Migrantinnen und Migranten zu kümmern und die Armen. Und das war dann nicht im Sinne der Gesellschaft, sondern nur zum Selbstnutz gedacht. Und das heißt, der Prophet spricht von einer staatlichen Gewalt. Und das ist eine Art moralisches oder geistiges Todesurteil. Denn da geht es dann darum, dass tatsächlich die Menschen unbeachtet bleiben und im eigentlichen Sinne die physischen Mauern eines solchen Palastes einstürzen, weil die Gesellschaft aus dem Inneren heraus stirbt durch diese systemische Grausamkeit. Und ich bin heute Abend gekommen, um euch zu sagen, dass das, was vor 2600 Jahren galt, auch heute noch gilt. Gott gebietet den Kirchen heute noch, sich an die Paläste zu wenden, so wie er Jeremia aufgefordert hat, und den Mächtigen ins Gesicht zu schleudern, dass wenn sie sich tatsächlich Gott nähern wollen, dann müssen sie sich um die Waisen kümmern, die Armen, die Einwanderinnen und Einwanderer. Für diejenigen, die am wenigsten haben, die Waisen, die Kinder und all jene, die keinen Rechtsstatus hatten. Und jemand muss quasi seine politische Position nutzen, um diese Menschen zu verteidigen. Denn sie hatten dieses Standing nicht. Sie konnten mit keinem Geld Politiker kaufen. Sie hatten auch keinen Zugang zur Macht. Aber Gott sagt, dass das Wohlergehen jeder Nation, ob das nun Deutschland ist oder Amerika, davon abhängt, wie man sich um den Fremden, den Waisen und die verwitwete Person kümmert. Autokraten hingegen errichten immer ihre Paläste, stets auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Sie senken die Steuern für die Superreichen, kürzen die Gesundheitsversorgung, Bildung und Löhne. Und wir haben es mit einer wahrhaftigen Krise des Autoritarismus in unserer Welt zu tun. Wie Papst Franziskus sagte, dass das magische Denken der neoliberalen Wirtschaftspolitik eine sich vergrößernde Kluft geschaffen hat zwischen den Extremreichen. Wir haben jetzt bereits den ersten Billionär der Welt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Massen von Menschen, die keinen Platz in dieser Welt haben. In den Vereinigten Staaten sind 140 Millionen Menschen, mehr als 40% unserer Gesamtbevölkerung, arm und haben ein geringes Einkommen. Sie können die ganze Woche lang arbeiten und dennoch sich keine einfache Wohnung leisten. Sie können zwei Jobs haben und müssen nachts trotzdem in ihrem Auto schlafen. Und viele von ihnen müssen sich zwischen dem Kauf von Medikamenten oder etwas zu essen entscheiden. Und mitten in diesem Leid haben wir politische Führungspersönlichkeiten, die Einwanderer und Homosexuelle beschuldigen und mit dem Finger auf andere zeigen, während sie die Mittel der Regierung ausnutzen, um das soziale Sicherheitsnetz zu zerstören und ihre Freunde zu bereichern. Und wir sehen, dass die Zahl dieser Personen zunimmt, die höchsten Ämter des Landes mittlerweile bekleiden. Aber sie sind nicht die einzigen. Die gleichen Kräfte, die in meinem Heimatland die Demokratie aushebeln, sind auch hier in Europa am Werk. Aber die Tragödie unserer Zeit besteht nicht darin, dass die Autokraten sich wie Autokraten verhalten, sondern die Tragödie besteht darin, dass sich die Kirche manchmal allzu oft wie deren Diener verhält. Wir haben es zugelassen, dass eine gefälschte, rechtsgerichtete, neofaschistische Religion das Vokabular unseres Glaubens an sich reißt. Es gibt einen religiösen Nationalismus, der versucht, sich als christlich zu bezeichnen. Ich kann das überhaupt nicht zusammen sagen, ehrlich gesagt. Ich kann auch keine biblische Grundlage dafür finden. Das versuchen sie, aber es funktioniert ganz einfach nicht. Es passt nicht zu irgendetwas, was Jesus von Nazareth oder die Propheten jemals gelehrt, praktiziert oder vorgelebt haben. Es ist sozusagen eine Verdrehung des Glaubens. Es ist eine Art weißgewaschener Glaube. Er verneigt sich vor dem Altar abstrakter, als Waffen eingesetzter Werte, die dazu dienen, Einwanderer auszuschließen, die Armen zu unterdrücken und den Menschen ihre grundlegenden Menschenrechte zu entziehen. Und leider gehört genau dieser Glaube zu einem der größten Exportgüter Amerikas und geht in der Tat auch auf die Sklaverei zurück, auf eine Zeit der Rassentrennung, die ja auch letztlich Hitler praktiziert hat. Und deshalb bin ich nach Deutschland gekommen. Ich möchte herausfinden, was eigentlich passiert, wenn tatsächlich die christliche Kirche verwendet wird, um ein solches System auch zu stützen. Als in den 30er Jahren die Nazis in Deutschland an die Macht kamen, übergab die Mainstream-Kirche ihre moralische Autorität an das Dritte Reich. Und die deutsch-christliche Bewegung hat versucht, das Kreuz mit dem Hakenkreuz zu verschmelzen. Und meine Freundin Susanna Heschel, die auch mit Dr. King zusammengearbeitet hat, hat dokumentiert, wie ausgefeilte theologische Argumente von deutschen Gelehrten entwickelt wurden, um eine Arisierung von Jesus vorzunehmen. Und sie verkündeten dann diese verzerrte Sichtweise von ihren Kanzeln herab. Sie versuchten, das Jüdische an Jesus zu entfernen, um ihren Glauben mit den Lügen in Einklang zu bringen, die damals zur Stützung des Pseudopopulismus herangezogen wurden. Ja, und die bekennende Kirche wandte sich gegen die Verzehrung der Lehre. Sie verfassten die Barmer Erklärung, um die theologischen Irrtümer der deutschen Christen zurückzuweisen. Doch selbst die bekennende Kirche tat zu wenig, um den Angriffen auf ihre jüdischen Nachbarn entgegenzutreten. Sie schwieg, während Menschen aus ihren Häusern verschleppt und in Vernichtungslager deportiert wurden. Und das ist eine traurige und beunruhigende Geschichte. Aber Deutschland steht damit auch nicht allein da. Ich komme aus einem Land, in dem die besten theologischen Bibliotheken in Yale und Harvard und an anderen Orten immer noch Bücher führen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, in denen erklärt wird, warum Gott Menschen, die so aussehen wie ich, dazu geschaffen hat, Eigentum anderer Menschen zu sein. Bücher von angeblich brillanten Wissenschaftlern, die argumentiert haben, dass die Sklaverei eine frohe Botschaft für die Versklavten sei. Und sie haben sogar die Bibel dazu herangezogen und haben Gerechtigkeit und Freiheit quasi herausgestrichen. Und sie haben einfach nur darin die Referenz stehen lassen, dass die Sklaven ihren Meistern, ihren Herren Volkschaft leisten müssen. Und selbst diejenigen, die die Sklaverei nicht gut hießen, wie Frederick Douglass, der im 19. Jahrhundert diese Geistlichen kritisierten, die sonntags von der Kanzel aus die reine Lehre verkündeten, taten den Rest der Woche nichts, um das System in Frage zu stellen, das andere Menschen in Ketten hielt. Und das bedeutet letztlich, dass die Kirche, wie Martin Luther King es auch gesagt hat, es versäumt hat, moralische Kritik zu üben. Und wir waren, wie er sagte, eher ein Rücklicht, ein Schlusslicht, das der Kultur folgte, als ein Scheinwerfer, der den Weg in eine andere Zukunft erhellte. Aber oh, gepriesen sei sein Name. Wenn wir die Wahrheit über das Versagen unserer Kirchen aussprechen, lernen wir zu erkennen, wie Gott Zeugen erweckt, wo wir sie vielleicht am allerwenigsten erwarten. 1943, hier in Berlin, haben etwa 600 Frauen den einzigen dokumentierten öffentlichen Protest gegen die Nazis angeführt. Jahrelang hatten die Deutschen ansehen müssen, wie jeder, dem auch nur Freundlichkeit gegenüber dem jüdischen Nachbarn vorgeworfen wurde, inhaftiert wurde. 1943 noch unternahmen die SS und die Gestapo einen letzten Vorstoß, um die verbleibenden 8000 Juden in Berlin zusammenzutreiben. Etwa 2000 von ihnen, jüdische Männer, die mit christlichen Frauen verheiratet waren, wurden in ein Gebäude in der Rosenstraße gebracht, gegenüber der ältesten Synagoge der Stadt. Ach doch, ihre Ehefrauen, der dort inhaftierten Männer, schwiegen nicht. Sie strömten massenhaft auf die Straße, wie Jeremia seinerzeit. Sie baten auch nicht um Erlaubnis. Sie standen in eisigen Kälte und forderten, gebt uns unsere Männer zurück. Und als die SS mit Maschinengewehren auf sie zielte, zerstreuten sie sich, aber dann kamen sie sofort wieder. Und Elsa Holzer sagte später, wir haben aus dem Herzen heraus gehandelt. Wir wollten zeigen, dass wir nicht bereit waren, unsere Männer gehen zu lassen. Gelobt sei der Herr, es gibt immer Zeugen. Die Liebe gab ihnen den Mut, sich zu weigern, mit dem Bösen zu kooperieren. Und wir haben gesehen, wie diese Liebe auch anderswo funktionieren kann, wie dieselbe Liebe Schwarze und Weiße in den Vereinigten Staaten dazu bewegt hat, sich gegen Rassismus zu erheben, als Schwarze, denen in Selma, Alabama, das Wahlrecht vorenthalten wurde, diese systemische Gewalt in Frage stellten. Da wurden sie von einem autoritären Regime angegriffen, aber sie liefen nicht davon. Als Jimmy Lee Jackson erschossen wurde, kamen noch mehr Menschen, als James Reeb, ein weißer Pfarrer, auf der Straße von Selma zu Tode geprügelt wurde, kamen die Menschen und marschierten bis zum Kapitol, dem Parlamentsgebäude des Bundesstaates Montgomery. Nein, sie schreckten nicht zurück. Nein, Gott erweckte eine Restgemeinde, selbst unter denen, die enorm unter Druck standen, um auf dem öffentlichen Platz moralischen Widerstand zu leisten. Liebe Gemeinde, wir können der organisierten Maschinerie globaler politischer Gewalt nicht mit bloßer Gewalt, mit bloßer Wohltätigkeit, Entschuldigung, begegnen. Wir können nicht einfach Suppenküchen betreiben und gleichzeitig eine Wirtschaftspolitik akzeptieren, die die Armen hungern lässt. Natürlich ist die Wohltätigkeit notwendig, aber Wohltätigkeit allein kann strukturelle Ungerechtigkeit nicht beseitigen. Gott ist unser Zeuge und Gott braucht unser Zeugnis. Wir müssen tun, was Jesus in Lukas 4, 18 und 19 tat. Jesus trat einer Militärdiktatur gegenüber und verkündete eine gegenpolitische Agenda. Ihr braucht euch nur das anzuschauen, was er hierzu gesagt hat. Und er sagte, dass er im Evangelium Gutes zu verkündigen hat. Und das heißt, eine freudige, revolutionäre Verwandlung der Wirklichkeit zu verkünden. Es ist eine Verkündigung im Namen des Herrn, dass ein neuer König gekommen ist, um die Verordnungen des Kaisers zu kippen. Und das in gewaltfreier Art. Er wurde gesandt, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Das griechische Wort Akmalatos bedeutet konkret Kriegsgefangene. Und das sind jene, die in den geopolitischen Mechanismen des Imperiums gefangen sind und vom toxischen System als Geiseln gehalten werden. Jesus sagt, er sei gekommen, um sie zu befreien. Und er hat angekündigt, dass er komme, um sie zu heilen. Aphesis ist der griechische Begriff. Er hat sie befreit. Und er verwendet dann auch noch einen weiteren Begriff, den Blinden das Sehen zu schenken. Dafür sei er gekommen, die Erkenntnis wieder zu erlangen. Darum ging es, das Zerschlagen der Täuschungen imperialer Propaganda, damit die Menschen endlich die Dinge so sehen konnten, wie sie wirklich waren. Und er sagte, er sei gekommen, um die Freiheit zu bringen. Und zwar jene quasi in Freiheit zu entlassen, die zerschlagen waren, die zerdrückt wurden, unterdrückt wurden von diesem System der systemischen Grausamkeit. Jesus rief in diesem Moment zu einem globalen Jubeljahr, einem Erlassjahr auf. Und deshalb muss eine Kirche, die in dieser Zeit ihre Verantwortung wahrnimmt, auch eine globale Koalition um eine konkrete, kompromisslose Agenda für eine alternative Politik organisieren. Wir müssen globale wirtschaftliche Gerechtigkeit einfordern. Wir müssen die politische Gewalt beenden, dass die Konzernchefs nicht mehr weiter ihre Reichtümer auf unbezahlte Arbeit aufbauen können. Wir fordern existenzsichere Löhne, einen robusten Arbeitsschutz und eine faire Entlohnung für alle Erwerbstätigen. Wir müssen die Demokratieverteidigung, wir müssen mit allen Mitteln die Wählerunterdrückung, Wahlkreismanipulation und die Kriminalisierung abweichender Meinungen bekämpfen, von Selma bis nach Berlin. Und wir brauchen den radikalen Schutz aller Schutzbedürftigen. Wir brauchen eine universelle Gesundheitsversorgung, Klimagerechtigkeit, absoluten Schutz für die Fremden, für Migrantinnen und Migranten, für Geflüchtete. Es muss ein gewaltfreier Kampf sein, diese Bewegung der Liebe. Wir müssen sie aufrechterhalten. Wir brauchen das. Und da gab es Jürgen Moltmann, und ich komme langsam zum Schluss. Hier wird jemand genannt, der wirklich nicht eine billige akademische Theorie entwickelt hat, sondern Moltmanns Theologie wurde in den tiefen Feuern persönlicher Katastrophen und unermesslichen Leidens geschmiedet. Erinnert euch, als 19-jähriger deutscher Soldat wurde er in den Schrecken des Zweiten Weltkriegs eingezogen und musste mit ansehen, wie seine Heimatstadt Hamburg durch die Feuerstürme der Alliierten dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und er stand neben seinem engsten Freund, der von einer Bombe zerschmettert und getötet wurde, während Moltmann unversehrt davonkam. Und dann verbrachte er Jahre zwischen hinter dem Stacheldraht eines britischen Kriegsgefangenenlagers, völlig gebrochen, und trug die erdrückende kollektive Schuld und Scham dafür, was sein Volk der Welt unter dem Naziregime angetan hatte. Moltmann ging in das Lager ohne jede Hoffnung. Er betrat es mit dem Gefühl, von Gott verlassen und von der Geschichte zerstört worden zu sein, von seiner eigenen Rolle in dieser Geschichte. Doch gerade in dieser tiefsten Finsternis, als er im Schlamm eines Gefangenenlagers saß, begegnete er dem gekreuzigten Christus. Und er erkannte, dass Gott kein ferner Richter war, der die Mächte der Welt bejubelte. Gott war nicht irgend so eine starke männliche Führungsfigur, die verehrt werden wollte, sondern Gott war genau dort im Gefangenenlager bei ihm und weinte über die Gebrochenheit der Menschheit. Und die Theologie der Hoffnung, die Moltmann geschrieben hat, die hat mich berührt. Bis auf die andere Seite des Atlantiks ist sie vorgedrungen. Er hat begriffen und aufgezeigt, wie dieser Glaube einen tragen kann. Und ich werde nie vergessen, was Moltmann erkannt hat, dass nämlich die Auferstehung von Jesus Christi letztlich Gottes ultimatives kosmisches Nein zum Tod ist. Nein zum Leiden und Nein zur Tyrannei. Nein zur Boshaftigkeit. Und dass man wieder auferstehen kann und Gott einfach Nein sagte. Moltmann hatte verstanden, dass man nur überleben kann, die Dunkelheit der Gegenwart überstehen konnte, indem das Licht von Gottes Zukunft ins Hier und Jetzt geholt wird. Gott ist noch nicht vorbei. Die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Trotz all dem, was wir erleben, was wir ertragen müssen. Moltmann schrieb, der Widerstand ist der Protest der Hoffenden und Hoffnung ist das Festmahl derjenigen, die Widerstand üben. Und das ist eine tiefe, beständige, aufrüttelnde, prophetische Vorstellung, die den Diktatoren ins Gesicht schaut und sagt, ganz klar und mutig und überzeugt, ihr habt nicht das letzte Wort. Vielleicht wäre es so, wenn Christus nicht wieder auferstanden wäre, aber ihr habt nun mal nicht das letzte Wort. Der Boden, auf dem ihr steht, gehört Gott. Und Gott hat uns nicht verlassen und Gott hat noch nicht den Kampf aufgegeben gegen die staatliche Gewalt. Und selbst wenn man denkt, dass dieser Kampf übermenschlich erscheint und der Autoritarismus einen schier zu überfluten scheint, dass die Dunkelheit gewinnen könnte, denkt man dann vielleicht, dann sollte man an Gottes Wort denken. Denkt daran, Gott ist noch nicht fertig mit uns. Die Welt und die Geschichte entfalten sich immer noch weiter. Und die große Frage ist doch, werden wir uns dem Dienst der Wahrheit und Liebe anschließen und mitten in diesem Geschehen Zeugnis ablegen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Johannes hat uns daran erinnert, dass unser Durchhalten, unser Widerstand und unsere Weigerung, uns den Mächten dieser Welt zu beugen, kein aussichtsloser Kampf ist. Unser Glaube, wenn er sich in einem deutlichen Zeugnis und einer aufrüttelnden öffentlichen Verkündigung äußert, hat die Mächte der Tyrannei bereits besiegt. Und deshalb möchte ich daran erinnern, dass wir unmittelbar vor dem Weißen Haus in Washington, D.C., eine öffentliche Kanzel errichtet haben, wo jeden Montag mitten auf der Straße Prediger und moralische Aktivisten, die sich weigern zu schweigen, wie jene Frauen in der Rosenstraße in den 40er Jahren, auftreten und fordern: Gebt uns unsere Angehörigen, unsere Freiheit, unsere Gerechtigkeit zurück. Und wir glauben daran, dass das überall geschehen muss, dass wir öffentliche Kanzeln überall brauchen. Wir müssen unserem Glauben Ausdruck bringen und wir müssen die Auferstehung wieder mit einem neuen Wert und einer neuen Zuversicht versehen. Und deshalb sollten wir auch uns daran erinnern, dass wir dazu berufen sind, unseren Glauben mit Liebe, Wahrheit, Gewaltlosigkeit und Gottes Vision zu bezeugen. Wir sollten die Altäre des religiösen Nationalismus niederreißen. Wir sind dazu berufen, Zeugnis abzulegen. Lasst uns unsere Botschaft aus den stillen Kirchenbänken hinaus auf die schreienden Straßen tragen, denn wie zu Zeiten Jeremias und Jesu errichten wir diese öffentliche Kanzel doch. Unser Zeugnis von Liebe, Wahrheit, Gewaltlosigkeit, einer Vision Gottes von Erlösung und dem Erlass, ja, das müssen wir in einer Gegenagenda organisieren. Wir müssen sichtbares Zeugnis abgeben gegen die Unterdrückung in Armut. Seid Zeugen, bis die Gefangenen befreit sind. Seid Zeugen, bis die Hungrigen mit guten Gaben gesättigt sind. Und lasst uns Zeugen bleiben und die Gerechtigkeit Gottes wird wieder herabströmen wie Wasser und die Rechtschaffenheit wie ein mächtiger, unbändiger, unaufhaltsamer Strom uns erreichen. In der amerikanischen Wildnis der Leibeigenschaft als Vorfahren afrikanischer Herkunft geschlagen, verkauft und rechtlich als Eigentum eingestuft wurden, hatten sie keine Kirchtürme, sie hatten keine zinnoberroten Paläste und sie hatten auch nicht den Rückhalt der Gesetze eines Reiches. Die Sklavenhalter versuchten, ein verzerrtes Evangelium zu nutzen, um sie in Ketten zu halten. Aber meine Vorfahren haben in diesen geheimen Laubengärten, die wir die Hashabers nannten, mitten in der Nacht den wahren Christus getroffen. Sie sind ihm dort begegnet und aus dieser gestohlenen, brutalisierten Arbeit heraus schufen sie eine heilige Melodie. Sie begannen ein Lied zu singen, das sich der staatlichen Gewalt ihrer Zeit widersetzte, der Sklaverei widersetzte, das sie befreite vor der Proklamation ihrer Freiheit. Und was haben sie gesungen? Ich werde Zeuge meines Herrn sein. Ich werde Zeuge meines Herrn sein. Meine Liebe legt Zeugnis ab. Ich stehe auf als Zeuge für meinen Herrn. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, angesichts eines Imperiums Zeuge zu sein in einer Welt, die behauptete, sie seien niemanden, dass sie niemals jemand wären? In dieser Zeit verkündete dieses Lied, dass sie offizielle Zeugen des Herrschers des Universums waren. Es war eine politische und geistliche Subversion dieses des Imperiums. Wenn Gott der höchste Richter ist und du Gottes Zeuge bist, dann hat der Hof des Pharaos keine endgültige Gerichtsbarkeit über deine Seele. Solange Armut und die systemischen Strukturen, die Armut verursachen, existieren, glaube ich, muss die Kirche ihre Stimme erheben und klar sagen, ich werde Zeugnis ablegen. Wir dürfen nicht schweigen, während die Maschinerie der Gier die Menschenwürde zermalmt. Solange Kinder hungern, solange Erwerbstätige um ihren Lohn gebracht werden, solange Grenzen als Käfige für Geflüchtete behandelt werden. Die Kirche muss sich äußern. Die Kirche muss etwas bedeuten. Die Kirche muss Liebe und eine radikale, befreiende Hoffnung verkünden. Wir dürfen unseren Dienst nicht einstellen. Ja, ich werde Zeugnis ablegen. Die Welt wird euch herausfordern. Die Autokraten werden euch bedrohen. Die Systeme werden versuchen, euch zum Schweigen zu bringen. Aber ich bin gekommen, um euch zu sagen, je mehr Herausforderungen wir zu bewältigen haben, desto stärker muss auch unser Zeugnis sein. Wenn sie die Unterdrückung verstärken, müssen wir unseren gewaltfreien Protest verstärken. Wenn die staatliche Gewalt zunimmt, müssen wir unseren öffentlichen Widerstand verstärken. Mehr Herausforderungen, mehr Zeugen, mehr Dunkelheit, mehr Licht, mehr Tyrannei, mehr Wahrheit, mehr Hass, mehr Liebe. Deshalb möchte ich euch heute Abend fragen, werdet ihr in diesem Moment der Geschichte Zeugen sein? Unsere Liebe muss ein Zeugnis sein, unsere Wahrheit muss ein Zeugnis sein, unser Protest muss ein Zeugnis sein, unsere politischen Gegenagenda muss ein Zeugnis für unseren Herrn sein. Ich spüre es heute bis in die Knochen. Die Wolke der Zeugen blickt auf uns herab. Bonhoeffer blickt auf uns herab. King blickt auf uns herab. Jeremiah blickt auf uns herab. Moltmann blickt auf uns herab. Die Damen aus Berlin, sie blicken alle auf uns herein. Und die Frage hallt heute durch dieses Gotteshaus. Wirst du ein Zeuge unseres Herrn sein? Ich bete darum, dass die Kirche sagt, egal was passiert, ja, ja, Halleluja, ja, ich werde Zeuge sein.
Vielen Dank. Danke für die Predigt, für die Ermutigung, für das Berührende, für die Inspiration. Gott ist noch nicht fertig. Noch nicht fertig mit uns, noch nicht fertig mit dieser Welt. Und die Predigt, was Sie gesagt haben, was du gesagt hast, das zeigt auch, wie wichtig es ist, wie wir uns innerlich ausrichten. Und lasst es uns nun mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer tun, die er 1943 geschrieben hat und die für uns auch heute eine gute Orientierung und Ausrichtung sind. Ja, lasst uns dazu aufstehen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Das Reich Gottes ist Frieden und Gerechtigkeit. Lasst uns dafür öffnen und nun gemeinsam dieses Lied aus Taizé singen: The Kingdom of God is Justice and Peace.
Justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and
Josephine Furian, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben Pfarrerin Furian heute Abend eingeladen, um mit uns ein bisschen sich auf den Weg zu begeben, diese Predigt zu verdauen, ein bisschen zu verstehen, in unseren Kontext in Deutschland zu heben. Du arbeitest ja ganz nah an der Basis, wo es auch um Gerechtigkeitsfragen geht, als Seelsorgerin im Bereich von Asyl und Flucht. Das ist vielleicht noch so ganz gut zu wissen. Trotzdem erstmal zu Beginn die Frage, was nimmst du so ganz aktuell jetzt aus dieser Predigt mit?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, Bischof Barber, für die inspirierende befreiungstheologische Predigt mit grundlegender Systemkritik in Solidarität und von der Perspektive der Armen. Das nehme ich mit. Und die biblische Warnung nehme ich mit, eine Gesellschaft, die systemische Grausamkeit duldet, die stirbt von innen. Und ich verstehe darunter, dass wir alle, ob wir es wollen oder nicht, und ich denke, wir, die wir hier versammelt sind, wollen es nicht, aber dass wir alle teilhaben an einem Wirtschaftssystem und es mit am Laufen halten, was uns kaputt macht. Den zweiten Punkt, den ich mitnehme, ist die Kritik an den Kirchen, die Teil der extremen Rechten sind oder ihre Brücken hin Richtung Nationalismus, hinter Transfeindlichkeit, dort ihre Brücken schlagen. Und aber auch die Kritik an den Kirchen, die zu leise sind oder nur Wohlfahrtsverbände politisch sprechen lassen, wenn sie das dann können, aber selber zu leise Herrschaftskritik äußern. Und dann nehme ich den Aufruf zum Handeln mit, den klaren Ruf, die Hoffnungslosigkeit aufzugeben und nicht die Zukunft aufzugeben, nicht unsere Zukunft, nicht die Gesellschaft, in der wir leben, aufzugeben. Mhm.
Vielen Dank. Ja, ich habe es auch erlebt, so richtig als Empowerment auch für dieses Haus, wo ja sehr viel Arbeit auch im Bereich Flucht, Asyl und Armut geschieht. Wie erlebst du denn diese Verschiebung, diese Diskursverschiebung hin ins Autoritäre in diesem Bereich, in dem du arbeitest, Flucht und Asyl?
Ja, ich denke, wir erleben, also migrationspolitisch zumindest auch in anderen Bereichen, ein Rollback in die 90er Jahre, begonnen auch mit vielen Punkten, kleinen Punkten, die den Weg markieren, aber auch zum Beispiel die Bezahlkarte für Geflüchtete. Und jetzt seit GEAS seit 2 Wochen in Kraft ist. Nur weil ein Gesetz in Kraft ist, heißt es noch nicht, dass es rechtgemäß ist, rechtsgemäß. Es ist erst in Kraft. Es kann durchaus und sollte überprüft werden. Aber seitdem es in Kraft ist, befindet sich am Flughafen BER ein Zentrum für Außengrenzverfahren. In dem sind 40 Plätze für Schutzsuchende, auch ihre Kinder, die dort für bis zu 6 Monate festgehalten werden können, allein aus dem Grund, dass sie Schutzsuchende sind, Asyl beantragen, aus einem Land kommen, das eine Anerkennungsquote von unter 20% hat. Der Spielplatz in diesem Zentrum ist so groß wie die Emporie oben. Das so zu nennen, denke ich, ist eine Verharmlosung und Verwischung der Tatsachen. Es ist eine Camouflage-Sprache, die dort benutzt wird, und wir sollten es nennen, wie es ist. Es ist de facto Haft. Wir haben den Aufruf im Römerbrief, das Böse beim Namen zu nennen. Das ist eine spirituelle Aufgabe. Mhm.
Und da arbeitest du auch, ja? Da gehst du hin und begleitest diese Menschen in diesem, ja, man könnte doch sagen, Gefängnis, Haft, hast du gesagt, ja. Und was würdest du uns mitgeben? Wir haben ja noch ein kleines Nachgespräch angekündigt. Wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber vielleicht können wir auch nach dem Gottesdienst noch ein paar Fragen und ein bisschen Austausch auch mit euch und Ihnen hinbekommen. Da soll es ja auch um die Frage gehen, was können wir tun? Also wir als einfache Menschen, als Christinnen, als Kirche. Was hast du uns mitgebracht als Idee dafür?
Ja, wie können wir Widerstand leben oder auch widerständig bleiben? Und ich denke, es gibt so viele Punkte, ich habe 4 genommen, ihr habt sicher noch 20 andere. Zum einen finde ich für mich wichtig, zu wurzeln in der Freude, dass wir am Leben sind, in diesem einzigartigen Planeten. Und je mehr ich in die Freude gehe, desto mehr kann ich dann auch in den Schmerz gehen, wo dieser Planet bedroht ist. Der zweite Punkt, da erinnert uns Clara Butting dran, dass wir bibellesend ja nicht die Pyramiden der Pharaonen bewundern, sondern wir lernen die Perspektive derer kennen, die auf den Großbaustellen Ägyptens arbeiten. Wir bestaunen im Neuen Testament auch nicht die Wasserleitungen vom römischen Imperium. Nein, wir treten in die Fußstapfen eines politischen Gefangenen, der hingerichtet wurde, der vom Imperium ermordet wurde. Immer wieder einigten sich die Gemeinschaften, die die Bibeltexte schrieben, das taten sie kollektiv, gemeinsam, sie einigten sich darauf, die politischen Verhältnisse aus den Augen von geflohenen SklavInnen zu sehen, trotz ihrer diversen Herkünfte und Geschichten. Wir waren Fremde, wir waren Versklavte und deswegen halten wir den Sabbat. Von dort aus wird die Gesellschaft strukturiert. Und als dritten Punkt, wie können wir die Diskursverschiebung rückgängig machen? Wir sind ja viele mit vielen kleinen Schritten in unseren Gemeinden, wo es auch immer wieder zu Polarisierung kommt, denke ich, können wir dort ansetzen, wo sich alle wiedererkennen. In dem Wunsch nach Geborgenheit und einem Leben in Würde. Und diesen Wunsch, den haben auch Geflüchtete und Arme. Und hier, das habe ich mitgebracht, das Memorandum, es geht auch anders, gemeinsam für Schutz und Zusammenhalt. Das haben über 270 Organisationen unterschrieben, mit dabei auch die Evangelische Kirche in Deutschland. Das ist ein großes, großes Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für einen menschenrechtlichen und menschenwürdigen Flüchtlingsschutz einsetzen. Das zeigt, wie breit wir sind. Auch wenn es manchmal aussieht, als würden wir den Boden verlieren. Und als letzten Punkt die Rolle von Institutionen, wo wir ja in einer Kirche sind. Kirche hat Möglichkeiten, mehr Schutz zu ermöglichen. Wenn Einzelne von uns angegriffen werden, dann braucht es den Gemeindekirchenrat, die Kirchensynoden, die das nicht zulassen. Und ich denke, es ist auch Zeit, mehr dieses Pragmatische hin zu dem Prinzipiellen zu machen. Also das Asylrecht und die Gastfreundschaft sind nicht nur die historisch ältesten Gebote, sie sind auch essentiell für unseren Glauben und für unsere Institution.
Josephine Forian, vielen Dank für deine Ideen, die du uns mitgebracht hast.
Lasst uns nun miteinander und füreinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und jeder Teil des Gebetes endet mit den Worten, wir bitten. Und ihr seid eingeladen, mit einzustimmen in das Lied aus Tisee, The Kingdom of God is Justice and Peace.
Gott, du Quelle des Lebens, wir danken dir für die Gemeinschaft heute Abend, die auch du begründest und uns geschenkt hast. Wir sind hier miteinander als deine Kirche in der Welt.
Stärke uns durch diese Gemeinschaft und hilf uns, füreinander da zu sein, füreinander Lasten zu tragen, einander zu sehen und zu achten, uns und unsere Nächsten. Wir bitten.
The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
Jesus Christus, wir bitten dich für deine Kirchen in dieser Welt. Gib uns Mut zum Widerstand, wenn das autoritäre Raum greift und Unrecht geschieht. Bewahre uns davor, aus Angst zu schweigen oder nachzugeben, wenn Menschen klein gemacht werden. Schenke uns klare Worte und die Kraft zu handeln, damit wir für die Würde aller einstehen. The kingdom of God is justice and peace.
The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Heilige Geistkraft, erfülle uns mit deiner Liebe. Öffne unsere Herzen für alle deine Geschöpfe. Hilf uns, dein Ebenbild in jedem Menschen zu sehen und zu bewahren. Verwurzele uns in deiner Liebe, damit wir sie weitergeben in unserem Reden und Handeln. Wir bitten.
The kingdom of God is justice and peace. Joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
Und was uns persönlich beschäftigt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Und alles Unausgesprochene und alles Unaussprechliche legen wir in das Gebet, das uns Jesus geschenkt hat. Vater, Mutter im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns in den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte gerne noch drei Ansagen machen. Die erste betrifft die Kollekte, die wir heute einsammeln. Und zwar bitten wir euch, zwei Arbeitsbereiche von uns zu unterstützen. Die eine Hälfte der Kollekte, die wir gleich in den Reihen beim nächsten Lied einsammeln, ist für Spirit and Soul bestimmt, für Räume gelebter christlicher Spiritualität, liebevoll, frei und engagiert, so wie dieses politische Nachtgebet hoffentlich auch. Die andere Hälfte ist für die Inklusionsarbeit hier der evangelischen Kirchengemeinde vor dem Hallischen Tor bestimmt und kommt Menschen zugute, die auf unterschiedliche Weise von Diskriminierung betroffen sind, entweder weil sie rassistisch oder queerfeindlich angefeindet werden oder von Abschiebung bedroht sind. Wenn ihr digital dabei seid, könnt ihr die Kollekte, die Spende, über einen Link, den QR-Code oder auch per Überweisung uns zukommen lassen. Dann noch eine Abkündigung der landeskirchlichen Kollekte, die wir auch in jedem Gottesdienst einsammeln. Die sammeln wir später am Ausgang noch ein. Die ist heute für die christlichen Pfadfinderinnen und die evangelische Schülerarbeit bestimmt. Ja, nach dem Gottesdienst machen wir eine kleine Umbaupause und eine Trinkpause natürlich. Wenn ihr nach Hause gehen müsst, dann geht getrost. Wenn ihr bleiben könnt und möchtet, dann bleibt noch für unser Nachgespräch circa eine halbe Stunde. So haben wir jedenfalls geplant. Vielen Dank euch allen für das Dabeisein heute Abend, eure Aufmerksamkeit, das gemeinsame Beten und Singen. Es ist schön, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Ihr im digitalen Raum, schreibt gerne euer Feedback noch einmal in den Chat. Wir freuen uns sehr, das später lesen zu können. Jetzt singen wir das Lied Von guten Mächten wunderbar geborgen von Dietrich Bonhoeffer. Es sind 3 Strophen abgedruckt und darunter steht der Refrain nach den 3 Strophen. Und wir singen den Refrain nach jeder Strophe einmal.
Hören ihnen von dem Plan. Gesegnet ist das Geben, die Gaben und was sie bewirken. Amen. Und nun geht getrost und geht gesegnet an eure Aufgaben in dieser Welt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr zum Segen auch aufstehen. Gott segne dich und behüte dich. Sie gebe dir ein weites Herz, dass du fühlst, was um dich herum geschieht. Gott schenke dir Mut und eine feste Stimme, dich für die Würde aller und für Gerechtigkeit einsetzen. Und Gott gebe dir Liebe, eine Liebe, die größer ist als die Angst. So segne dich Gott, Grund, der dich trägt, Kraft, die dich aufrichtet und Atem, der dich beseelt. Amen. Drei, ja, schön, wir sind soweit hier. Herzlich willkommen zum Nachgespräch. Das Nachgespräch geht bis 8 Uhr. Ich sagte schon mal vorab, dass ihr eure Zeit noch ein bisschen einteilen könnt. Da haben wir jetzt noch 20 Minuten. Und wir wollen das Nachgespräch vor allem auch anhand von euren Fragen machen. Und im Zoom hatten die jetzt schon eine Weile Zeit, sich Fragen zu überlegen und die sogar auch so ein bisschen zu ranken, welche Frage besonders viele Leute interessiert. Und es gibt jetzt hier eine Frage, die liest Christina vor. Und nur, dass ihr wisst, wenn alles klappt, kriegt der Bischof die Übersetzung auf Englisch und antwortet uns dann hier auf Englisch und wir übersetzen das dann spontan für euch. Oder braucht überhaupt, mehr erstmal, braucht jemand eine englische Übersetzung, also aus dem Englischen ins Deutsche? Okay. Hier nicht, dann übersetzen wir es nicht. Gut, im Zoom könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachgucken. Das wird aufgezeichnet und dann könnt ihr es auch nochmal meditieren. Die Frage, Christina.
Martin Bernauer aus dem Zoom-Raum fragt, nun sind ja die autokratieverblendetsten Menschen in unserer Zeit meist keine Könige, sondern
MitbürgerInnen und so. Und daher meine Frage, wie können wir die Herzen dieser Mitbürger, die solchen Mitmachthabern hinterherlaufen, denn überhaupt erreichen, die schon, sag ich mal, verstockt sind oder verblendet? Funktioniert das wirklich noch so wie damals beim König in Israel?
Testing. Is it on? Great.
Yes.
Thank you for your question.
Danke für die Frage.
You're right in the sense that they are citizens.
Das stimmt natürlich, dass das normale Bürger sind mittlerweile und nicht Könige. Aber nicht alle, die auch gewählt sind, werden sich wie Könige verhalten. Und manche, die gewählt werden, werden auch demokratische Prozesse einfach ausnutzen, um dann wahre Autokraten zu werden und sich die Aufgabe zu stellen, diese demokratischen Verfahren zu zerstören. Das ist das, was wir in Amerika sagen. Und was die Heilige Schrift uns lehrt, ist eigentlich, dass es immer einen öffentlichen Zeugen geben muss, der das auch hinterfragen kann. Egal, ob es einen Präsidenten gibt, einen Ministerpräsidenten, einen König, einen Gouverneur, ein Ratsmitglied, wie auch immer. Jemand eben, der an der Macht ist. Aber was man nicht tun kann, ist tatsächlich die Augen davor zu verschließen, sich umzudrehen, wegzulaufen und zu schweigen. Und das ist eigentlich das, was ich auch aus der Geschichte hier in Deutschland gelernt habe. Denn viele haben ja verstanden, hätten sie nur früher gesprochen und Widerstand gezeigt, wäre das womöglich anders verlaufen. Aber wenn die Bürgerinnen und Bürger demokratische Prozesse nutzen, um dann tatsächlich an die Macht zu kommen und diese dann, die erlangte Macht, missbrauchen in faschistischer Art und Weise, in sehr autokratischer Form, dann müssen alle, die eine Regierungsmacht haben, auch sehr wachsam bleiben. Und auch die Kirche muss wachsam bleiben. Bei uns ist die Kirche natürlich sowohl eine sehr spirituelle Kirche als auch eine sehr politische. Und so wird der Kampf der Kirche durchaus als ein Kampf für die Menschenrechte verstanden. Denn es gilt ja, die Menschenwürde zu erhalten. Und eine der großartigen Lehren aus der hebräischen Lehre ist es ja, dass der Begriff für Vote und für Voice, also für Wahlen und für Stimmen, dasselbe Wort ist. Wenn also jemand das Verfahren genutzt hat, demokratisch an die Macht zu kommen, dann müssen wir dennoch dafür sorgen, dass das Recht, dass das Stimmrecht erhalten bleibt. 9 Millionen Menschen haben bei den letzten Wahlen überhaupt nicht ihre Stimme abzugeben. Und der jetzige Kongress in seiner Zusammensetzung besteht nur, weil 7.000 Stimmen gefehlt haben. Der jetzige Präsident wurde gewählt, weil 2 Millionen Stimmen fehlten. Und wenn so viele Menschen gar nicht den Gang zur Urne getan haben, dann muss man sich doch auch klar machen, dass man vielleicht gegen die Theorie oder das Handeln des Totalitarismus verhindern möchte, dann muss man das Wahlrecht nutzen, was man hat. Dann muss man seine Stimme abgeben. Dankeschön. Danke für diese Antwort. Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen. Die Frage bezog sich, glaube ich, auch auf die Menschen, die tatsächlich solche autoritären Menschen überhaupt wählen. Wie können wir also umgehen mit Menschen, die ihre demokratischen Rechte nutzen, um dafür ihre Stimme abzugeben? Das ist nicht einfach etwas, was zufällig geschieht, sondern da gibt es Menschen, die wollen die Demokratie nutzen, um an die Macht zu kommen. Ich glaube, das steckt da auch hinter dieser Frage. Ich möchte da gerne darauf antworten, aber sprechen Sie ruhig weiter.
Vielleicht diese Mischung, also auf der persönlichen Ebene, jetzt die Mischung aus radikaler Sachlichkeit. Also es kommen gar nicht und die emotionale Ansprache, also auf der Beziehungsebene nicht Angst verbreiten und Hoffnungslosigkeit, sondern eine Kernkompetenz von Kirche ist ja die Hoffnung und den Mut und die Zuversicht in eine gute Zukunft.
Warte mal, nimm mal die.
Für alle, ja. Die Kombi aus radikaler Sachlichkeit und emotionaler Ansprache, also eine Sprache der Hoffnung, der Zuversicht.
Ja. That's exactly right. And one of the things.
Das stimmt, absolut.
The church has to do is what it's been called.
Die Kirche muss natürlich auch das leisten, wozu sie aufgerufen ist. Sie muss predigen, sie muss lehren, sie muss die Botschaft verbreiten. Sie muss die Botschaft von Liebe und Mitgefühl auch verbreiten. Und Jeremia selbst hat ja dem Palast quasi das eine gesagt, aber letztlich hat er zu den Menschen gesprochen. Er hat sie herausgefordert. Er hat sich darum gekümmert, dass die Macht auch wieder an die Menschen geht. Jesus hat in Nazareth gepredigt, wo die Stadt von Autokraten so zerstört wurde, dass alle schon gesagt hatten, da kann überhaupt nichts Gutes mehr draus erwachsen. Und dahin ging dann Jesus. Also die Kirche muss immer dahin gehen, wo die Menschen sind. Und wenn jetzt bei uns zum Beispiel Millionen von Menschen keine Gesundheitsversorgung mehr haben, aus überhaupt keinen nachvollziehbaren Gründen, dann müssen wir genau uns ihnen zuwenden und müssen erklären, wie so etwas geschieht und müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass es so weitergeht. Es gibt 140 Millionen Menschen, die einfach arm sind, aller Hautfarben, aller Rassen, Millionen von Menschen, die nicht einmal den Mindestlohn verdienen. Das heißt, wir müssen uns unter sie mischen. Wir als Kirche. Und wenn man sich das anschaut, wie die Bibel die Geschichte erzählt, dann haben die Propheten sich immer unter die Armen, die Verletzten, die Schwachen gemischt, um damit letztlich die transformatorische Kraft der Gesellschaft herbeizuführen. Der Stein, der von denjenigen, die das Gebäude gebaut haben, nicht benutzt wurde, ist der Eckpfeiler jenes Gebäudes geworden, was letztlich das Kraftzentrum der Menschen wurde. Und so muss die Kirche sich verstehen. Wir müssen quasi dafür sorgen, dass diese Sichtweise, dieser Ansatz stets im Gedächtnis, im Bewusstsein bleibt, dass man sich dahin bewegt, wo die Menschen sind. Dazu fordern uns die Propheten auf und Jesus, und das ist die Kernaufgabe der Kirche. Denn wenn wir keine gute Botschaft zu verkünden haben für die Armen, dann denken wir noch nicht einmal an die, die arm gemacht worden sind. Jesus hat ja gesagt, meine Aufgabe ist es, die frohe Botschaft zu verkünden. Und zwar für die Armen und nicht auf sie herab sozusagen. Und das nicht in einem Palast, sondern in einem Stall, in einer Scheune, egal wo. Die Kirche kann das niemals oder darf das niemals vergessen, dass es ihre Aufgabe ist, unter den Menschen zu sein, damit diejenigen, die das Leid erfahren vom Totalitarismus, wissen, wie sie sich dagegen stellen können. Aber wir müssen auch uns der Herausforderung stellen, den Autokraten, den Totalitarist anzugreifen. Natürlich gibt es auch gegebenenfalls die Vergebung. Wir sind ja alle Gottes Geschöpfe.
Vielen Dank für die Antwort. Ich würde gerne auch noch eine Sache zu dieser Frage dazugeben, und zwar, was ich aus der Predigt mitgenommen habe, da haben Sie ja gesagt, es ist ja kein Wunder, autoritäre Menschen handeln nun mal autoritär, aber die Frage ist, wo bleibt eigentlich die Kirche und wem dient sie? Ist sie das Zimmermädchen der Mächtigen oder spricht sie aus ihrem Auftrag heraus, aus ihrer Berufung? Und deswegen ja auch dieses immer, bist du eine Zeugin, bist du ein Zeuge für Gott oder stehst du auf für das, wofür Gott steht, wie auch immer wir das im Deutschen dann ausdrücken wollen. Aber dass es manchmal vielleicht auch wichtig ist, einfach das zu sagen und dafür zu stehen, was wir glauben, ohne jetzt vielleicht eine genaue Strategie zu haben, wie das dann wirkt, aber darauf zu hoffen, dass auch dieses klare Aussprechen eine Wirkung hat und der Geist Gottes schon irgendwie auch sein, dass sie ihren Beitrag dazu leistet. So, jetzt hatten wir Fragen, die auch in die ähnliche Richtung gingen aus dem Chat. Das ist auch also der Grund, warum wir öfter mal aufs Handy gucken. Das ist nicht, weil wir andere Sachen machen, sondern weil wir das so ein bisschen gleichzeitig im Auge haben, was dort passiert, so gut es geht. Jetzt ist die Frage von euch hier. Gibt es da jemanden, der eine Frage hat an Josephine oder an den Bischof? Sonst gucken wir mal, ob die noch was. Ja, bitteschön, Ingrid.
Oh. Mikro direkt vor mir, nicht schlecht. Danke. Ich finde, es passt ganz gut zu dem Thema, wo wir gerade waren. Also anders als in den USA haben wir ja Machthaber in Deutschland, die auf dem Boden der Demokratie stehen und für die Demokratie kämpfen. Ich glaube, deswegen ist manches bei uns auch ein bisschen anders. Und ich war selbst im Bundestag und ich kann sagen, in allen demokratischen Parteien sind viele Leute, die sehr, sehr für Gerechtigkeit kämpfen, sage ich mal so, mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das ist das, was ich so stark wahrnehme, dass die Wahrnehmung der Wirklichkeit so auseinanderbricht mittlerweile bei uns und dass die unterschiedlichsten Leute glauben, sie würden für Gerechtigkeit kämpfen. Letztlich genau das, was Sie ja gesagt haben, wir müssen für die Schwachen kämpfen. Ja? Nur, dass sie völlig unterschiedliche Blickwinkel bekommen haben, wer denn die Schwachen sind. Die einen glauben, es sind die Jungen, die anderen glauben, es sind die Alten. Die einen glauben, man braucht mehr Sozialpolitik. Die anderen glauben, ja, aber die Leute, die Jobs haben, ja, die leicht verloren gehen, die brauchen vor allem bessere Wirtschaftspolitik, weil sonst gehen diese Jobs verloren und das sind die Schwachen und so weiter. Ja, und jeder, also ich bin sicher, es hängt mit Social Media zusammen, ja, dass die Wirklichkeit so auseinanderfällt. Aber wie kriegen wir das hin, diese Botschaft für die Schwachen zu kämpfen, zu verknüpfen mit dem, aber ihr müsst zuhören anderen und gegenseitig euch noch verstehen unter Demokraten, wen ihr denn überhaupt als schwach empfindet, damit nicht die Demokraten sich gegenseitig bekämpfen.
Well, that's interesting, because I will tell you in our country,
Democrats. Das ist sehr interessant. Also in unserem Land bekämpfen sich die Demokraten auch. Und ja, man hat natürlich Politiker mit unterschiedlichen Wahrnehmungen. Selbst in einem Land wie Deutschland, da habe ich neulich etwas gelesen, 20% leben unter der Armutsgrenze. Und viel davon ist versteckte Armut. Und ein Geschenk, das die Kirche für die Gesellschaft hat, ich sage nicht, dass jeder zum Christ werden muss, aber eines, der Vorteil ist, dass wir ziemlich klare Rahmen dafür das haben, was Gerechtigkeit ist. Das ist nicht Gerechtigkeit allgemein. Jeremia hat ganz spezifisch gesagt, Dein Königreich wird daran nach beurteilt, wie du die Vaterlosen, die Witwen, die Waisen behandelst. Das ist ziemlich klar. Das heißt, wenn die Kirche in den öffentlichen Raum kommt, kann sie diese Frage stellen. Wie geht es den Einwanderern? Wie geht es den Kindern? Wie geht es den Frauen, den Armen? Jesus gibt uns da ganz klare Handhabe und sagt, die Armen, die Blinden, die Verletzten, die Gefangenen, all die, die sich ausgeschlossen fühlen. Das ist ja eine recht detaillierte ethische Liste, wenn man so möchte. Eigentlich ein klares politisches Statement auch. Und die Frage an uns ist, wer sind die Armen heute? Wer sind die Gefangenen? Wer sind die Verletzten? Und wer sind die Ausgeschlossenen und die Verwundeten? Und Jesus sagt dann, dass Nationen danach beurteilt werden, wie sie die Schwächsten behandeln, die Hungrigen, die Kranken, die Gefangenen, die Einwanderer, die am Rande der Gesellschaft stehen. Das heißt, ein Teil dessen, was die Kirche leistet, sie kann dabei helfen, klarzuziehen, was wir meinen, wenn wir Gerechtigkeit sagen. Und in meiner Bewegung ist es so, dass wir diese klaren Wahrheiten von Liebe und Gerechtigkeit der Propheten aufgreifen und von Jesus und der Verfassung. Unsere Verfassung sagt, dass es die Rolle der Regierung ist, Gerechtigkeit zu schaffen und für das allgemeine Wohlergehen zu sorgen und gleichermaßen Schutz nach dem Gesetz. Und das sind die Grundsätze, gegen die wir jede politische Maßnahme messen. Und dann fragen wir eben, passt diese Politik zu dieser Vision? Ist sie im Rahmen der Vision? Und wenn nicht, dann kann man das angreifen. Und dann braucht man eine weitere Vision, denn ansonsten hat man diese allgemeine Moralität, wo jeder miteinander streitet und nichts jemals geschafft wird eigentlich. Das heißt, unsere Herausforderung für die Kirche ist, also die Pew-Stiftung hat vor ein paar Jahren eine Studie in den USA veranstaltet, durchgeführt. 50.000 Predigten in 50.000 Kirchen verglichen und etwas ganz Interessantes festgestellt, dass nämlich die Armen der Hauptschwerpunkt zwar waren für Jesus, aber dass sie diejenigen sind, die am wenigsten angesprochen werden in diesen Predigten. Das heißt, die Kirche versagt in ihrem eigenen Auftrag, was das angeht. Und dieses Versagen öffnet dann Tür und Tor für das Autoritäre, die dann den Armen und anderen diese Versprechungen machen in der Rettung, obwohl sie überhaupt nicht vorhaben, ihnen zu helfen. Das heißt, die Kirche muss diese Botschaft wieder aufnehmen.
Ich glaube, dieser Gottesdienst hat sehr stark dazu beigetragen, das nochmal stärker in den Fokus zu rücken und auch darüber zu diskutieren, wer sind denn die Armen und die Schwächsten in der Gesellschaft. Und wir kommen jetzt zum Ende unseres Nachgesprächs und da möchte ich nochmal gerne eine Frage stellen, die jemand digital auch gestellt hat. Ich tue die ein bisschen rum, aber wegen der Zeit würde ich sagen, dass wir jetzt zum Ende kommen.
Vielleicht noch eine aus dem Publikum hier auch.
Ja, okay. Dann machen wir zuerst die aus dem Publikum und dann die andere.
Yes, thank you. Thanks a lot for your talk, Bishop Barber.
Vielen Dank.
Fragen Sie bitte auf Deutsch. Auf Deutsch. Das wird übersetzt. Er kriegt das alles mit.
Okay. Mich hat das jetzt sehr angesprochen. Ich habe es jetzt auf Englisch im Ohr. the public pulpit. Also, dass Sie eine Public Pulpit installieren wollen oder gibt es das schon? Finde ich jetzt einfach sehr interessant. Das ist ja vielleicht eine Bewegung, die um die Welt gehen kann. Also ich denke jetzt wieder mal, ich denke gleich groß und dass wir uns einfach zusammenschließen sollten. Und was können Sie uns darüber erzählen? Ist das schon im Gange und wechseln sich dann die Kirchen ab oder wer hält dann die Predigten und wo genau ist es? Ist es nur in Washington D.C. oder in verschiedenen Städten? Also vielleicht ist das ja ein Vorbild, an dem man sich auch anschließen oder orientieren kann.
Well, actually, it's an outgrowth
eigentlich etwas, das entstanden ist aus einer Bewegung, die wir 2013 angefangen hatten, die Moral Mondays, moralischen Montage. Da ging es um Politiker in North Carolina, die sich entschieden hatten, wirklich gegen die Armen, Homosexuellen vorzugehen und Einwanderer. Und wollten ihnen also keinen Mindestlohn, keinen lebenswürdigen Lohn und keine Rechte geben und keine Gesundheitsversorgung. Das heißt, das war eine Art Kreuzigung im Wege der öffentlichen Politik. Und da haben wir uns jeden Montag vor der State General Assembly versammelt, ganz gewaltfrei, um das zu kritisieren. Und 2000 Menschen sind da innerhalb von 2 Jahren deswegen festgenommen worden. Aber wir haben doch am Schluss das gewonnen. Das heißt, die Zahlen der Extremisten sind gesunken. Die Menschen haben angefangen, auch entsprechend zu wählen. Und damit gab es eine Machtverschiebung. Also es ging nicht um Demokraten gegen Republikaner. Es ging um eine moralische Stimme. Wir sind ja keine Politiker. Aber jetzt, angesichts einer Nation, die sich für einen unheiligen Krieg entschieden hat, diesen anzufangen, wir sehen gleichzeitig, dass die Armen keine Gesundheitsversorgung bekommen, dass die Systeme, das System sich gegen die eigenen Bürger richtet. Und deswegen haben wir jetzt diese öffentliche Kanzel eingerichtet in den 16 Staaten und in Washington D.C. Und auf Grundlage von Jeremiah 22, Jesaja 58 und Lukas 4. Und jeden Montag mitten im Höchstverkehr haben wir eben die entsprechenden Geistlichen entsprechend gekleidet, die vor dem Weißen Haus ihre Kanzel aufstellen mit Kamera, und wir haben dann Tausende von Zuschauern und fordern eben das heraus, äußern uns gegen das und fordern einen Wandel. Angefangen hat das vielleicht mit 10 Leuten. Und letzte Woche waren es Hunderttausende, die sich zugeschaltet haben, um das anzuschauen. Die letzte haben wir für den 3. August geplant mit einer großen Versammlung. Also ein Tag der Reue für die Nation soll das sein, aber auch ein Aufruf, dass Menschen, die ihren Worten Taten folgen lassen und sich auch über ihre Stimme bei der Wahl entsprechend bewegen. Und ich hatte ja mit meinen Freunden hier gesprochen und mit dem Nationalen Kirchenrat. Und wie sähe es denn aus, eine weltweite öffentliche Kanzel? Wie könnte man sich das vorstellen, einen weltweiten Moral Monday? Also wo dann vielleicht alle 4 Monate, jeden Montag, nicht nur Christen, sondern auch Muslime, Juden, sich eben versammeln würden in ihren Ländern vor den entsprechenden Machtzentren, Verwaltungszentren, um ihre Vision darzustellen, wie ich sagte in meiner Predigt, wie globale Justiz, globale Wirtschaft aussehen sollte. Also wie wäre das, wenn wir uns zusammenschließen könnten, wie sähe sowas aus, weltweit, jeden Montag? Zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, eine öffentliche Kanzel. Nicht nur für das, was wir in der Kirche tun, sondern auch für außerhalb der Kirchen. Und dann könnte man auch Menschen erreichen, die eben nie in die Kirche kommen, aber diese Botschaft der Liebe doch verstehen und von Gerechtigkeit und Wahrheit. Und auch wenn sie nie in diese Zufluchtsort kommen und selbst nach den schlimmsten Ereignissen noch an Erlösung glauben. Eins weiß ich in meinen Knochen, das habe ich ja in der Predigt gesagt, wir müssen Zeugen sein, wir müssen Zeugnis ableben, eine Alternative bieten zu diesem autoritären System. Und die Kirche kann sich da nicht abmelden oder ausrufen. Egal, ob es ist, der falsche Prophet ist, der gegen Jeremia auftritt, oder der falsche Prophet gegen Moses, oder der falsche Lehrer gegen Jesus, oder die falsche Kirche, die sich gegen oder die versucht hat, Hitler zu unterstützen, oder diese falschen Lehren, die Sklaverei unterstützt haben. In jedem Zeitalter ist die Kirche aufgerufen,
sichtbar Zeugnis abzulegen, sichtbarer Zeuge zu sein in jedem Zeitalter.
Danke für diese Ansage und Erinnerung. Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende und ich möchte gerne Josephine noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, viele haben jetzt auch geschrieben, oh, das war so inspirierend mit der Predigt und wir sehen jetzt wieder klarer, aber gleichzeitig ist auch die Frage so, das ebbt ja auch manchmal wieder ab und wir müssen uns ja immer wieder sortieren und Kraft gewinnen. Wie machst du das oder welche Ideen hast du dazu, wie wir diesen Spirit sozusagen halten können?
Ja, mir macht auch der drohende Faschisierungsprozess oder der Voranschreitende, auch wenn er an unterschiedlichen Ebenen ist, macht er mir Sorge, große Sorge. Und dann machen die Hoffnung, die sozialen Bewegungen, die Größe der sozialen Bewegung macht mir eigentlich immer mehr Hoffnung. Also je mehr Gemeinschaft statt Vereinzelung stattfindet, desto größer wächst meine Hoffnung. Nun sind wir gerade nicht so stark in den sozialen Bewegungen. Und deswegen finde ich das Memorandum so gut. Das haben zivilgesellschaftliche und Wohlfahrtsverbände zusammengeschrieben, Pro Asyl, Diakonie Deutschland und ihr alle, also nicht Individuen, aber Gemeinschaften, Gruppen, Kirchengemeinden, könnt das alle unterschreiben. 75 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention und wir wollen eine andere, menschenwürdige Politik.
Das würde ich gerne nochmal unterstreichen, dieses Gemeinschaftliche, dass das so wichtig ist. Wir haben das heute erlebt, wie toll das ist, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, gemeinsam so eine Predigt zu hören, ob wir jetzt hier sind oder digital mit dabei. Gemeinden sollen, können so ein guter und wichtiger Ort dafür sein, diese Gemeinschaft zu stärken und die Ausrichtung immer wieder klar zu kriegen. Auch Spirit and Soul ist dafür da, digital oder lokal Gemeinschaft und Community zu fördern für so eine Spiritualität. Guckt, wo ihr mit dabei sein könnt. Und yes, okay, do you need a mic? Der letzte Punkt.
Last statement.
I just want to say three
things. Ich wollte nur noch eins sagen.
To the church and us.
Gerade in Richtung Kirche. Moltmanns Theologie der Hoffnung, er sagte, die Auferstehung sprach und dass die Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort hat. Also wir müssen im Glauben gehen und ein Teil davon ist, also das bedeutet auch, dass wir uns an die erinnern, die in der Vergangenheit Schlimmeres zu bewältigen hatten, als das, vor dem wir jetzt stehen und trotzdem weitergemacht haben. Nicht aufgegeben haben. Und dieses Lied, I'll be witness, ich werde Zeuge sein, das wurde ja von Sklaven gesungen, die ja noch 50 Jahre Sklaverei vor sich hatten. Aber sie hatten trotzdem diese Zuversicht, diesen Glauben. Und deswegen haben sie sich weiter gegen die Sklaverei gewendet. Und zweitens dürfen wir nicht vergessen, diejenigen, die diese Sünde des Autoritären stärken wollen, der Gemeinheit, das sind auch Menschen, das sind keine Götter. Die haben auch nicht irgendwie andere Kräfte und Fähigkeiten als wir, sicherlich nicht mehr als wir in der Kirche. Das heißt, wir müssen auch zu unserer Berufung stehen und zu unserer eigenen Kraft stehen und Möglichkeiten, dass wir uns gegen die Angst wenden. Und wenn wir in diesen Zeiten leben und bewusst sind, dann könnte es ja auch sein, dass Gott vertraut in uns, dass wir uns nicht einfach zurücklehnen und die Hände zu unserem Kopf zusammenschlagen. Meine liebe Freundin, die Gospelsängerin, hat angefangen, mir das vorzusingen. Halte nur noch ein bisschen durch. Halte nur noch ein bisschen länger durch. Das hat sie mir vorgesungen. Und das ist ja ein Lied, das man nicht am Ende einer Schlacht singt, sondern mitten in der Schlacht, mitten im Kampf. Und als letztes, wir haben ja himmlische Unterstützung, die Heilige Geistkraft. Das heißt, wir haben dieses Ziel. Und das ist auch unsere Sinnstiftung. Die Wahrheit ist das Beste, was man leisten können kann und das Beste, was man tun kann. Lass uns das versuchen, dass unsere Berufung zu leben, unserer Berufung nachzukommen, diese zu erfüllen, für die wir geboren sind. Denn die Geschichte ist ja noch nicht fertig geschrieben, sondern wir können mitentscheiden, wie sie sich weiterschreibt. Und vielleicht sind wir dazu geboren, genau in dieser Zeit genau das zu tun.
Mir bleibt es noch, mich ganz herzlich zu bedanken, zuallererst beim Publikum, dass ihr so gut durchgehalten habt, mit uns dabei wart, dann bei Bischof Barber. Wir haben ein Geschenk für dich, William. Josephine hat es besorgt. Es ist aus einer, kann man sagen, kleinen, aber sehr engagierten Bewegung, dass die Fahne antifaschistische Kirche, Antifascist Church, and you can take it with to you and for your demonstrations, maybe it's
und
useful.
Sie können das and, mit nach Hause nehmen für Ihre Demonstrationen, vielleicht hilft Ihnen das. Und we gibt ihnen vielleicht noch well. Mehr Mut. So, und wir haben es auch als T-Shirt für Sie machen yeah. lassen. All das ist für Sie.
Ja, yeah. It says Antifascist Church. And, oh, okay.
Und das heißt hier ganz deutlich antifaschistische Kirche.
Oh. Yes. And flowers, of course.
Und Blumen natürlich.
Und vielen, vielen Dank auch dir, Josephine, dass du heute
vielen,
bei
vielen
uns
Dank.
Warst. Josephine hat sich ein Buch gewünscht von Bischof Barber, White Poverty. Das haben wir bestellt, aber da es aus den USA kommen muss, ist es noch nicht da. Wir werden es dir zuschicken und für heute die Blumen. Vielen Dank, dass du da warst. Und auch meiner Kollegin, die heute hier mit mir den Gottesdienst gemacht hat von Spirit and Soul, auch ein Blumenstrauß für dich, liebe Lioba.
Ich nehme den Blumenstrauß an stellvertretend für die Gruppe Politisches Nachgebet, weil hinter den Kulissen sind dann noch ganz viele andere aus unserer Gruppe beteiligt und wir überlegen schon, wann wir das nächste wieder machen können.
Mhm. Und das ist... Das war's für heute Abend. Kommt gut noch durch das warme Wetter nach Hause und kommt vor allen Dingen wieder, wenn ihr mal Lust habt.
Tschüss. Ach so. Yes, of course.